Rom. Metropole und Mythos. Das antike Rom. Salve! Herzlich willkommen im antiken Rom. Unser Spaziergang durch das einstige Caput Mundi, dem Haupt der Welt, führt uns zu den wichtigsten Orten und Gebäuden des antiken Roms. Vom Kolosseum über das Forum Romanum gehen wir zum Kapitol bis hin zu den Kaiserforen. Das Kolosseum. Es war schon spät. Decius musste sich beeilen. Rasch versuchte er, die Toga, das Ehrenkleid des römischen Bürgers, um den Körper zu legen, was nicht so einfach war, ohne fremde Hilfe. Eine Toga konnte immerhin bis zu 5 Meter lang sein. Seit Kaiser Augustus an der Macht war, musste man zu öffentlichen Spielen das weiße Festtagsgewand tragen. Als Decius zum Amphitheater kam, strömten schon die ersten Zuschauer durch die Eingänge. Immer wieder versetzte ihn der hohe Bau in Erstaunen. 50 Meter hoch ragte die 4-stöckige Fassade in den Himmel. Bauherr war Kaiser Vespasian aus dem Geschlecht der Flavier gewesen, weshalb es auch Amphitheatrum Flavium hieß. Der Name Kolosseum hat sich erst im Mittelalter durchgesetzt und stammt von der Kolossalstatue von Nero, welches sich direkt neben dem Kolosseum befand. 40.000 Sklaven hatten ab 72 nach Christus innerhalb von nur 7 Jahren den Bau hochgezogen. Dabei wurden ca. 100.000 Kubikmeter Travertin vermauert und allein 300 Tonnen Eisen als Eisenkrampen für die Steinblöcke verwendet. Die ersten 3 Stockwerke sind mit Arkaden durchbrochen und von Halbsäulen gerahmt. Diese Halbsäulen folgen einer strengen Ordnung. Im 1. Geschoss tragen sie dorische, im 2. ionische und im 3. korinthische Kapitelle. Viele Jahrhunderte später nannte man diese viel kopierte Geschossordnung nach dem römischen Vorbild Kolossalordnung. Einige Jahre später wurde das Amphitheater um ein 4. Geschoss aufgestockt. Auf den vorspringenden Konsolen konnten Holzmasten festgemacht werden, an denen ein Sonnensegel befestigt wurde, um die Zuschauer vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Dafür wurden eigens Matrosen aus dem nahen Hafen Misenum abgestellt. Die Kaiser und andere Amtsträger scheuten keine Kosten bei der Ausrichtung der Spiele. Panem et circenses, subventionierte Brotverteilung und kostenlose Spiele, hieß das Motto, mit der die römischen Herrscher und ambitionierte Politiker die Bevölkerung bei Laune hielten und für sich einnahmen. Das mächtige Gebäude wurde im Jahre 80 nach Christus von Kaiser Titus mit 100-tägigen Schiffsschlachten, Tier- und Gladiatorenkämpfen eröffnet. Es war das größte Theater der Antike. Mit kostenlosen Eintrittsmarken versehen, konnten sich die Zuschauer rasch auf die 76 nummerierten Eingänge verteilen. Noch heute kann man die römischen Ziffern über den unteren Arkaden erkennen. Bis zu 50.000 Menschen fanden im Amphitheater Platz. Die meisten Zuschauer fanden sich schon früh ein. Ein jeder nahm seinem Rang entsprechend Platz. Die untersten Sitzreihen waren den Senatoren vorbehalten, dann folgten 3 Ränge für die männlichen Bürger und schließlich ein hölzerner Rang für die untersten Schichten und die Frauen. Wenn die Posaunen den Beginn der Spiele ankündigten, blickten alle gespannt auf die Arena. Der Boden bestand aus Holzplanken, die mit Sand bestreut waren. Darunter lagen die Käfige und Gefängniszellen, Vorratsräume und Waffenkammern, aber auch Rampen, Flaschenzüge und Hebebühnen sowie technische Räume für Bühnenkulissen. Bei über 100 Vorstellungen im Jahr musste für immer neue Sensationen gesorgt werden, um das Publikum bei Laune zu halten. Die Spiele dauerten in der Regel den ganzen Tag und waren in 3 Teile gegliedert. Am frühen Morgen wurden Tierhatzen veranstaltet, bei denen wilde und zahme Tiere in abenteuerlichen Kombinationen aufeinander gehetzt wurden. Nicht selten stapelten sich am Abend die toten Tiere zu Hunderten in den unterirdischen Korridoren. Gegen Mittag kämpften zum Tode Verurteilte mit bloßen Händen gegen Bären, Löwen und andere wilde Tiere. Diese Hinrichtungen wurden regelrecht inszeniert. Man wollte den Zuschauer nicht mit schlichten Tötungen langweilen. So wurde der Verurteilte als Orpheus verkleidet, der allerdings nur im Mythos mit seinem Gesang die wilden Tiere besänftigte. Oder er verwandelte sich dank Wurfmaschinen in einen vom Himmel stürzenden Ikarus. Am Nachmittag begannen dann die beliebten Gladiatorenspiele. Nach ihrem feierlichen Einzug hielten sie kurz vor der Kaiserloge und sprachen die berühmten Worte aus. Ave Caesar, morituri te salutant. Ave Caesar, die Todgeweihten grüßen dich. Dann begannen die Zweikämpfe. Ein jeder kämpfte mit der ihm eigenen Bewaffnung. So versuchte sich der bis auf den Lendenschurz nackte Retarius mit Armschutz, Dreizack und Netz gegen den mit glattem Helm und panzergeschützten Sekutor zu behaupten. Im Kolosseum galt das Gesetz: Töte, damit du nicht getötet wirst. Am Ende eines Kampfes entschied das Publikum über Leben oder Tod des Unterlegenen per Handzeichen, je nachdem, ob es unterhalten worden war oder nicht. Von der durch die Muskel- und Sandalenfilme der 60er Jahre so bekannt gewordenen Daumenmethode ist nichts überliefert. Den größten Gladiatorenkampf der Geschichte veranstaltete übrigens Kaiser Trajan. Als Teil seiner Siegesfeier ließ er 5000 Kämpferpaare gegeneinander antreten. Es gab so manche, die sich über diesen Mordsspaß entrüsteten. Als ein Mönch namens Telemachus in der Arena das Ende der Spiele forderte, wurde er von den aufgebrachten Zuschauern in Stücke gerissen. Diese grausamen Spiele nahmen erst im Jahr 404 ein Ende, als Kaiser Honorius die Gladiatorenkämpfe abschaffte. Nachdem das Kolosseum im Mittelalter durch Erdbeben beschädigt worden war, wurde es in den nachfolgenden Jahrhunderten als Befestigung und bis in die Renaissance als Steinbruch benutzt. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts beendete Benedikt XIV. Diesen Missbrauch und das Kolosseum wurde zur christlichen Gedenkstätte, da es für den wichtigsten Schauplatz der Christenverfolgung hielt. Noch heute findet an Karfreitag hier die Kreuzwegsandacht statt. Für die Besucher bleibt es das Wahrzeichen der Antike, von dem es bereits im 9. Jahrhundert hieß: Solange das Kolosseum steht, solange steht Rom. Wenn das Kolosseum fällt, dann fällt auch Rom und damit die ganze Welt. Der Konstantinsbogen. Zu den besterhaltenen Triumphbögen der römischen Antike gehört der Konstantinsbogen in unmittelbarer Nähe zum Kolosseum. Triumphbögen waren Ehrenbögen. War ein Feldherr oder ein Kaiser aus einer Schlacht besonders siegreich hervorgegangen, wurde ihm vom Senat ein steinerner Ehrenbogen zugestanden. Voraussetzung war, dass mindestens 5000 Feinde gefallen waren und eine große Kriegsbeute gemacht worden war. Kaiser Konstantin bekam den Bogen anlässlich der siegreichen Schlacht an der Milvischen Brücke 312 nach Christus gegen Maxentius, dem anderen Prätendenten auf den Kaiserthron. Es war eine Schlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung, denn am Vorabend hatte Konstantin eine Vision. Aus dem geöffneten Himmel soll ihm ein Kreuz erschienen sein mit dem Spruchband: In hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin ließ er auf den Standarten seiner Soldaten das Kreuzzeichen anbringen. Ein Jahr später sollte er im Edikt von Mailand das Christentum, das bis dahin als eine verbotene Religion galt, zu erlaubtem Kult erklären. Damit gab er das Startzeichen zum Bau der großen christlichen Basiliken im gesamten römischen Imperium. In Rom selbst tat er sich als Bauherr zahlreicher Kirchen hervor und legte damit den Grundstein für das spätere Rom der Päpste. Der Triumphbogen wurde innerhalb von nur 3 Jahren errichtet. Teilweise verwendete man Bauteile und Reliefs aus vorangegangenen Monumenten. So stammen die Reliefs im Attikageschoss aus einem Monument von Marc Aurel. Um sie wieder zu verwenden, hatte man den Kopf des Kaisers Marc Aurel kurzerhand abgeschlagen und mit dem von Kaiser Konstantin ersetzt. Einzig die länglichen Friese über dem mittleren Torbogen, die Momente der Belagerung und der Schlacht zeigen, wurden eigens für das Monument angefertigt. Nur mit eines tat sich der heidnische Senat schwer, und das war die Widmungsinschrift. Sie haben sich diplomatisch aus der Affäre gezogen. In der 3. Zeile heißt es: Der Sieg sei errungen aus Instinctu Divinitatis, Kraft göttlicher Eingebung. Welcher wird offen gelassen?